Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts Millerntalk rund um den FC St. Pauli. Ich bin Carsten Harms und freue mich sehr, heute meinen reisefreudigen Kollegen Rupert Fabeck an meiner Seite zu haben. Moin Rupert.
Moin Carsten. Ja, meine letzte Reise liegt ja jetzt schon wieder 1,5 Wochen zurück und jetzt steht auch gar keine an, weil Länderspielpause ist.
Ja, ich weiß. Und diese Reise war aus St. Paulis Sicht ja mit dem 3:0 in Freiburg, nämlich genau da warst du, ja auch sehr erfolgreich. Da sollte man dich eigentlich immer zu Auswärtsspielen schicken. Aber das erscheint inzwischen ja schon wieder unglaublich weit weg, dieser 3:0-Sieg in Freiburg, weil dazwischen war jetzt die Heimniederlage gegen Mainz in derselben Höhe und vor allem die schwere Verletzung von Elias Saad, der ja einige Wochen ausfällt mit einer schweren Verletzung am Sprunggelenk. Das hat die Stimmung gleich wieder schwer getrübt. Wie ist das beides aus deiner Sicht einzuordnen, auch dieser Rückschlag sportlich und dann die Verletzung von Elias?
Also der Rückschlag war zumindest in der Höhe sicherlich unerwartet, zu Hause gegen Mainz. Jetzt finde ich das Spiel schwierig einzuordnen, weil es durch zwei individuelle Fehler eigentlich ganz früh entschieden war und dadurch konnte sich Mainz hinten reinstellen und dann, es wäre sicherlich ein anderes, offeneres Spiel geworden, hätten jetzt nicht diese frühen individuellen Fehler das 0-2 bedingt. Dadurch, dass Elias jetzt ausfällt, das ist natürlich schon eine andere Geschichte, weil er war ein Unterschiedsspieler, wenn nicht sogar der Unterschiedsspieler, weil das ist so ein bisschen das, was St. Pauli sonst auch fehlt, die Kreativität, so ein bisschen unvorhergesehene Momente, die er mitbringt mit seiner individuellen Klasse. Und ja, wenn er jetzt 2 Monate ausfällt und vielleicht nur noch im Dezember ein bisschen spielen kann, das ist schon sehr hart, auch gerade weil damit wahrscheinlich wieder so eine Systemumstellung einhergehen wird. Wen willst du sonst auf links außen stellen, ne? Also du könntest theoretisch Dapo Afolayan rüberziehen, aber wer spielt denn rechts außen? Scott Banks, glaube ich, ist noch nicht so weit und Connor Metcalf ist auch nicht unbedingt von der Schnelligkeit her ein rechts außen.
Ja, Daniel Sinani wäre auch noch ein Kandidat, aber der fühlt sich auch in der Mitte wohler, ne?
Genau, und dann müsstest du wieder 3-5-2 spielen, was auch andersreiz wieder bedeuten könnte, dass der Dominic Kohr nicht nur Elias Saad ins Krankenlager gegrätscht hat, sondern auch Oladapo Afolayan auf die Bank. Weil wo willst du ihn im 3-5-2 wieder hinstellen, ne?
Ja.
Schwieriges Puzzle.
Ja. Insgesamt fällt mir auf, dass die Chancen, die St. Pauli auch, ja auch gegen Mainz hatte, letztendlich doch zu wenig genutzt werden. Da war Freiburg so eine Ausnahme, das Spiel in Freiburg. Da war ja gleich die erste Chance dann auch ein Tor. Und ja, über vergebene Chancen wollen wir auch heute mit unserem Studiogast reden. Dabei geht es vor allem darum, welche Chancen der Fußball, vor allem der Profifußball, bei uns im Lande eigentlich hat und welche dieser Chancen er bislang eigentlich gar nicht so richtig nutzt. Ihr habt sicherlich alle schon von der Initiative Fußball kann mehr gehört, der sich sehr viele prominente Protagonisten bereits angeschlossen haben. Ganz herzlich begrüßen wir heute die Geschäftsführerin von Fußball kann mehr, Julia Möhn. Wir freuen uns, dass du gekommen bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Julia, dann auch herzlich willkommen meinerseits. Bevor wir jetzt irgendwie in die Details und Kleinigkeiten gehen, mal ganz kurz und prägnant gesagt, was kann der Fußball denn grundsätzlich mehr?
Die Idee von Fußball kann mehr umfasst eigentlich eine ganze Menge, muss man sagen. Eigentlich im Kern ist es aber, dass man sagt, dass das, worüber wir immer sprechen, wenn man sagt, was Fußball für die Gesellschaft tun kann. Also wie man vielleicht auch während dieser Europameisterschaft wieder gespürt hat, vielleicht aber auch, was man auch während der Olympischen Spiele gespürt hat, dieser Sportsgeist, der ja so anziehend ist und aber tatsächlich auch so verbindend ist, etwas, was wir, glaube ich, im Moment nicht oft finden in der Gesellschaft, dass man und diese Wirkkraft, die entfaltet der Profifußball in Deutschland unserer Einschätzung nach nicht in dem Maße, wie er es könnte, weil er bestimmte Mechanismen, die in anderen Gesellschaftsteilen, ob es Wirtschaft ist, ob es Politik ist, ob es Kultur ist, bereits Anwendung finden, nicht zur Anwendung bringt. Und da geht es jetzt bei dem Bericht spezifisch, über den wir sprechen, über Personalauswahl. Ich würde bei anderen Feldern aber auch sagen, es geht vielleicht auch darum, wie sich der Fußball bestimmten Themen über öffnet oder nicht öffnet, was er neben dem Sport auch noch mit nicht verhandelt, aber doch mit thematisiert, mit in diese Öffentlichkeit bringt, die er ja hat.
Die Initiative wurde ja im Mai 2021 ins Leben gerufen. Das war noch in einer Zeit, die sehr von der Corona-Pandemie geprägt war. Damals hatte ja der Profifußball gesagt, er würde jetzt doch mehr Demut an den Tag legen wollen und war dankbar dafür, dass man sehr schnell wieder in den Spielbetrieb zurückkehren konnte, wenn auch mit Geisterspielen. Welchen Zusammenhang gab es damals, dass ihr genau in der Zeit diese Initiative gegründet habt?
Also ich muss sagen, das ist, ich bin tatsächlich erst seit 2024 in der Geschäftsführung von Fußball kann mehr. Und Geschäftsführung heißt ja auch, es ist schon mehr als eine Initiative, es ist eine gemeinnützige GmbH. Wenn ich auf diese Initiative schaue, dann waren das Frauen, die sich da zusammengeschlossen haben, tatsächlich über eine Reportage, die Claudia Neumann auch tatsächlich in dieser Corona-Zeit, wo sie eben nicht Fußballspiele kommentierte, sondern andere Dinge machte, die hat angefangen, Frauen zusammenzubringen und zu interviewen, die halt schon eine Rolle im Fußball hatten. Katja Kraus, erste Vorständin eines Bundesliga-Clubs beim HSV. Jana Bernhardt, meine Vorgängerin, ist die Geschäftsführerin von der S20, also der größten deutschen Sportsponsoren gewesen. Bibiana Steinhaus, das heißt, alle diese Frauen hatten schon eine Erfahrung, dass sie im Fußball eine Rolle spielen, aber haben sich nicht untereinander vernetzt. So, und das ist da passiert und man hat dann festgestellt, in diesem Austausch kam viel Gemeinsames, aber auch viel gemeinsame Erfahrung von, das würden wir eigentlich gerne, dass die Frauen und auch die Menschen, die überhaupt nach uns in diese Branche kommen, dass sich das verbessert. Und daraus sind Forderungen entstanden und es kann sein, dass sie auch in dieser Corona-Zeit eine besondere, wie du sagst, ne, dass es auf eine größere Demut gestoßen ist. Ich glaube, wenn man sich das anguckt, kommen auch in der Zeit noch Dinge wie zum Beispiel diese Diversity-Richtlinie, nach der heute alle Profi-Clubs sich lizenzieren müssen, entstammt auch ein bisschen dieser Zeit. Es entstammt auch derzeit ein DFB-Konzept für mehr Frauen in dem Bereich. Also es ist in der Zeit eine Menge entstanden. Ja. Warum wir dann gesagt haben, es braucht mehr als diese Initiative, sondern es braucht dann eine GmbH, ist, dass wir gesehen haben, es gibt ganz viel Informations- und Beratungsbedarf bei den Clubs, bei den Verbänden, der bisher aus dem System heraus nicht gegeben ist.
Du hast gerade schon ein paar prominente Frauen angesprochen, die eurem sogenannten Beirat angehören, also Katja Kraus, Bibiana Steinhaus-Webb, aber auch Almut Schuld, gibt aber auch eine ganze Reihe Männer, über Marco Bode bis hin zu Thomas Hitzlsperger oder sogar der Verteidigungsminister Boris Pistorius. Wie sieht denn deren konkrete Arbeit eigentlich aus?
Also Katja Kraus war ganz wichtig, dass dieser Beirat tatsächlich auch in ganz viele unterschiedliche Felder reinwirkt, ne? Und das heißt, da ist neben den von dir genannten Beispiel auch Verena Pauster dabei, die Präsidentin des Start-up-Verbandes ist. Also überall da, wo man weiß, eigentlich würde man davon profitieren, wenn es so korrespondierende Röhren gibt zwischen diesen Feldern. Die hat Katja angesprochen und die sind Teil dieses Beirats. Was wir dann konkret machen, wie wir sie einbinden, ist tatsächlich ganz oft ihre Expertise nutzen. Also wir beraten ja unter anderem Profi-Clubs dabei, wenn sie sich Diversity- und Nachhaltigkeitsstrategien anschauen wollen für sich. Und dabei ist diese Expertise gerade von diesen ehemaligen oder noch aktiven ProfifußballerInnen wie Tabea Kemme, Almut Schuld, Marco Bode und Thomas Hitzlsperger natürlich durch gar nichts zu ersetzen, diese Einblicke, die sie haben. Und was den Verteidigungsminister angeht, muss ich sagen, bisher, der hatte tatsächlich 2024 bisher weitestgehend anderes zu tun. Der liebt aber Fußball sehr und tatsächlich dieses Thema sehr. Insofern hoffen wir, dass auch sein Job möglicherweise irgendwann wieder etwas mehr dieser Zeit zulässt. Aber bisher bei mir keine Begegnung mit ihm.
Ich vermute, er ist auch nicht zuletzt über seinen Bruder dazu gekommen, der ja langjähriger Sportchef der Neuen Osnabrücker Zeitung war. Harald Pistorius, den wir auch sehr gut kennen. Und ich denke, dass da die Affinität da auch so ein bisschen dazu gehört. Ne?
Familienfußballliebe, ja, das kann sehr gut sein. Das werde ich gleich bei meinem ersten Treffen fragen. Er ist, wie gesagt, noch in der Zukunft, aber kann sehr gut sein.
Ja. Du bist jetzt Geschäftsführerin von Fußball kann mehr. Du sagst, das ist eine gemeinnützige GmbH. Auch darauf werden wir nochmal eingehen, was das eigentlich ist. Wie sieht dein normaler Arbeitsalltag aus, wenn du jetzt hier nicht gerade im Podcaststudio des Abendblatts sitzt und beim Milan Talk darüber sprichst?
Also Fußball kann mehr hat verschiedene Tätigkeitsfelder und in allen denen versuche ich zu wirken. Das einmal ist Kommunikation. Insofern so etwas wie heute gehört unbedingt dazu. Mhm. Darüber zu sprechen, warum diese Themen wichtig sind, auch mit auch eine Öffentlichkeit dafür zu schaffen über Newsletter, LinkedIn-Beiträge, auch den Jahresbericht. Dann haben wir eben ein Feld von dieser Beratung von Fußballclubs. Dazu zählt unter anderem auch der HSV, der VfB Stuttgart, Werder Bremen. Das heißt, mit denen sind wir im engen Austausch, also schon wöchentliche Kontakte, wo wir sagen, in welchen Feldern wir gerade an Projekten arbeiten. Also das könnte zum Beispiel bei Bremen war das viel die Vorbereitung der Quote, die sie sich gegeben haben zum Beispiel. Aber auch Expertinnen dort, wenn sie irgendwie etwas wissen wollen zu, wie etabliere ich eigentlich Jobsharing in einem Fußballclub, dann irgendwie auch dieses Wissen zu sammeln und zur Verfügung zu stellen. Das ist ein wichtiger Teil davon. Und dann haben wir eben größere Projekte wie den Hamburg Sports Summit, die wir im Juli zusammen mit Active City hier in Hamburg durchgeführt haben, wo es eigentlich darum geht, die ProtagonistInnen dieses Wandels auch denen auch eine Bühne zu geben und zu zeigen, dass halt Sport sich natürlich auch auf den Weg gemacht hat. Das ist, wir reden nicht mehr von einem Stand, den halt diese Frauen, die Fußball kann mehr gegründet haben, vielleicht noch am Anfang ihrer Karriere erlebt haben, wo sie wirklich die aller einzige Frau in diesen Räumen waren, sondern das hat sich ja geändert. Ne? Wir reden heute bei diesen, wenn wir uns nochmal Profiklubs angucken, hat keiner von denen weniger als 20% Frauen unter ihren Mitarbeitenden. Ne? Also das sind schon, das finde ich immer erstaunlich, dass öfter auch mal klassische männliche Fußballfans, die sich in Kommentatorenspalten äußern, davon ausgehen, dass es gar keine Frauen gibt in dem Feld. Aber so ist es nicht, ne? Sondern die gibt es. Und dann ist die Frage, wo gibt es sie und was brauchen sie? Und wie bekommen wir vielleicht auch noch mehr qualifizierte Frauen in dieses Feld hinein? Und genau, und du hast ja schon gesagt, Almut Schul zum Beispiel gehört auch in den Beirat. Das heißt, wir haben uns auch angeschaut, warum gibt es eigentlich eine relativ gute Karrierepfad für ehemalige Profifußballer, dann im Sportmanagementbereich? Und warum gibt es das so wenig bisher für Fußballerinnen? Weil ja eigentlich natürliche Ressource, könnte man sagen. Ne? Man baut den Frauenfußball auch enorm aus. Und es sind einfach Kompetenzen, die du aus dieser Zeit hast, die du mitnimmst. Und eine klare Antwort darauf ist Geld. Eine Ausbildung im Sportmanagement kostet Geld und es ist dann auch TrainerInnen-Scheine kosten Geld. Und das ist für Leistungsfußballerinnen längst nicht so einfach zu erwirtschaften. Und auch das, damit hat sich Fußball kann mehr in den letzten Jahren beschäftigt und zum Teil Stipendien zur Verfügung gestellt, die dann eben solche Ausbildungen ermöglichten.
Wirtschaft so ein bisschen das Stichwort. Eure Initiative ist eine GmbH, also gemeinnützig. Worin unterscheidet sich die Rechtsform dann eigentlich von einem klassisch gemeinnützigen Verein?
Also in diesem, ich würde immer das so beantworten, dass wir eben nicht nur ein aktivistischer Zusammenschluss sind. Uns geht es nicht nur darum, diese Themen öffentlichkeitswirksam zu behandeln und möglicherweise auch Positionen einzunehmen, die diese Öffentlichkeit schneller herstellen, vielleicht extremer in der Formulierung sind, sondern uns geht es auch darum, das wirklich zu verändern. Und dabei hilft es nur, wenn du mit den Menschen sprichst und mit ihnen arbeitest, die halt in diesem Bereich Fußball unterwegs sind. Und das heißt, eben mit den Clubs zu arbeiten und da Beratungsmandate anzunehmen. Und das ist, würde ich sagen, grob gesagt der Unterschied.
Was für ein Budget muss man sich vorstellen, habt ihr und woher bezieht ihr eure Einnahmen und wofür wird das Geld ausgegeben?
Also das ist, wie gesagt, jetzt erst ein Dreivierteljahr da. Insofern, ich bin kurz davor, meine erste eigene Jahresbilanz zu machen. Wir sind drei dort festangestellt arbeitende Menschen, also ich und zwei Projektmanagerinnen und dann noch eine Werkstudierende. Insofern, das ist kein riesiger Apparat, den wir dort finanzieren müssen. Und tatsächlich, das ist natürlich auch so bei einer gemeinnützigen GmbH. Wir erzielen ja wollen keine Gewinne erzielen damit, ne? Sondern es geht dann letztlich darum, diese Arbeit zu bezahlen. Und Einnahmen kommen unter anderem aus diesen Beratungsmandaten. Mhm. So, das ist schon der Großteil davon. Ein kleinerer Teil aus Spenden. Aber das würde ich sagen, ja, ist kein, das ist, das ungefähr ist es das. Ja. Mhm.
Sind die Spenden dann auch absetzfähig oder absetzbar wie ja, bei einem gemeinnützigen Verein? Ist das genau, das Gleiche? Ja, okay.
Ja, genau. Ja. Das spricht der alte Volkswirt.
Das stimmt.
Nein, ich hatte schon Spendenbescheinigungen geschrieben in diesem Jahr.
Ja, das muss man,
weil der, das musst du gegenüber dem Finanzamt nachweisen. Ja. Warum ist das gemeinnützig? Und ja, natürlich leitet sich das quasi ab aus der Verfassung. Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Und das heißt, wenn man als Ziel dieser gemeinnützigen GmbH hat, dem irgendwie auch in dem Feld Sport gerecht zu werden, dann ist das ein gemeinnütziges Ziel.
Ja, könnte ja für den einen oder anderen Hörer, der vielleicht den einen oder anderen Betrag an Euro noch übrig hat und ich weiß, wo er damit hin soll, könnte ja interessant sein. Dann gibt es sogar noch eine Besteinigung dafür.
Absolut.
Tut ja was Gutes.
Eines eurer Ziele ist ja, mehr Frauen in den Sport zu bekommen oder ihnen die Möglichkeit zumindest zu bieten, den Weg zu ebnen. Dazu gab es jetzt jüngst eine Untersuchung eurerseits, in der ihr geschaut habt, wie stark eigentlich Vereine in den deutschen Profiklubs vertreten sind. 32 von 36 Vereinen haben euch dazu Auskunft erteilt.
Mich würde interessieren. Du fragst das so, als hätte dich die Zahl erstaunt.
Nein, mich erstaunt die Zahl 4 in dem Zusammenhang, dass 4 euch dazu nicht geantwortet haben. Yeah. Kannst du eigentlich sagen, um welche 4 Clubs es geht und warum die eigentlich nicht geantwortet haben dazu?
Ja, also man muss sagen, der Bericht bezieht sich auf die Saison 2023/24. Mhm. Das heißt, der schließt im Mai ab. Das heißt, das sind aus beiden Ligen waren es jeweils 2 Clubs. Aus der damaligen ersten Liga war es unter anderem Leverkusen. Aus der damaligen zweiten, jetzt ersten, war es Holstein Kiel und Wiesbaden.
Wer war der zweite Bundesligist?
Darmstadt.
Darmstadt, ja.
Genau. Und ich glaube ein bisschen, wir haben den Bericht jetzt auch an alle 4 geschickt und da folgen auch schon Gespräche. Ich glaube, bei den Clubs, die tatsächlich abgestiegen sind, habe ich ein gewisses menschliches Verständnis dafür, weil die natürlich sich Abstieg zweite in die dritte Liga bei Wiesbaden natürlich sich komplett die Strukturen ändern. Ne? Und da ist das, glaube ich, einfach zwischen die Räder geraten. Ich glaube, bei allen, auch den 32, war es nicht so, dass wir es ad info ad Holstein Kiel gesendet haben und dann mal Fingers crossed und sehen wir zu, sondern das war natürlich überall Vorstellen des Projekts, Anrufen, Nachanrufen und das war, also diese 32 bin ich total stolz und froh, dass da unter anderem auch Bayern dabei ist, dass da Dortmund dabei ist, also das, was man so als die Big Ships des Fußballs ansieht. Und für das Thema sind einfach auch in Clubs, wir haben ja dann auch geguckt, wo ist eigentlich dieses Thema aufgehängt, ne? Wo wird Diversity verhandelt? Und allein das hat schon eine große Varianz von Fankultur, was ich recht überraschend fand, bis Personal, was klassisch ist. Wenn es Personal war, dann war das sozusagen relativ einfach, weil dann haben die das ausgefüllt. Aber zum Teil ist es eben nicht so und dann war schon die Frage, wer kümmert sich jetzt darum, ne? So, insofern, das war bei allen Argumentationen und hat bei allen gedauert und ich hoffe einfach, dass wir vielleicht, wenn wir es wiederholen, dann im nächsten Jahr tatsächlich uns noch näher an die 36 ranschubbern.
Ja. In dem Ranking steht ja wenig überraschend der FC St. Pauli ganz oben, zumindest in der in der einen Bewertung quasi. Mittlerweile sind bei St. Pauli ja sowohl im Präsidium als auch im Aufsichtsrat Frauen in der Mehrheit, in der Mehrzahl. Das, damit übertreffen sie ja sogar das, was sie sich selbst vorgenommen haben, nämlich eine paritätische Darstellung sozusagen ihrer Mitgliedschaft im Präsidium, Aufsichtsrat zu haben. Wie bewertest du die Lage im deutschen Fußballprofi insgesamt in dieser Hinsicht?
Ja, du hast es schon gesagt, es war zum Teil nicht überraschend, weil man natürlich, also wir haben das zwar als Umfrage gesetzt, das haben wir vor allem aber deshalb gemacht, weil wir auch bestimmte Dinge noch abgefragt haben über die alleinige Besetzung von Top-Management Aufsichtsrat und Kontrollgremien hinaus, weil die hätte man ja auch sich recherchieren können. Ja. Ne? Sondern wir wollten eben auch noch wissen, wie lange sind die Menschen schon in diesen Ämtern? Was haben sie vielleicht für eine Ausbildung? Was für einen Studienhintergrund haben sie? Haben sie eine andere Staatsangehörigkeit? Und diese Dinge alle brauchten wir dann in den sattelfesten Daten doch direkt davon. Und deshalb, was mich, es ist dann nicht überraschend, dass jetzt, wenn wir uns Top-Management angucken, wir haben uns auf diesen Begriff geeinigt, weil es halt bei Clubs so unterschiedlich ist. Ne? Bei einigen ist es die Geschäftsführung, bei anderen das Präsidium, bei anderen der Vorstand. Deshalb nennen wir das Top-Management. Ja. Da sind es ja tatsächlich nur 4 Clubs, die überhaupt von diesen 32, aber auch von den 36, muss man sagen, die eine Frau in diesem obersten Entscheidungsgremium haben. Das wusste ich davor schon. Das ist dann, glaube ich, weil es ja so ein einfaches Ranking ist mit Grün. Grün bedeutet über 30% Frauen. Gelb bedeutet Frauen. Und Rot bedeutet keine Frauen. Ist dieser Anteil schon massiv, wenn man auf diese Liste guckt und denkt, okay, das ist vielleicht tatsächlich etwas, was sich hoffentlich noch verändert. Bei den Kontrollgremien und oder Aufsichtsräten, auch da zur Erklärung, warum diese beiden Begriffe, weil nicht bei allen dieser Profiklubs der Aufsichtsrat gleichzeitig dafür zuständig ist, das Top-Management einzusetzen und zu entlassen. Hm. Auch das ein Lernfeld aus diesem Bericht. Das ist bei 19 dieser Clubs so, aber halt bei 11 auch nicht. 2 von denen haben überhaupt nichts Vergleichbares. Leipzig und Hoffenheim haben sowas nicht. Da fand ich schon überraschend, wie hoch die Quote ist von Clubs, die überhaupt noch keine Frauen haben. Hm. So, weil diese Kontrollgremien sind ja eben nicht nur 2 Personen, sondern die sind meistens eher 5 bis 9, manchmal auch bis 12 Personen. Ne, dass man da eben so viele Clubs hat, die noch keine Frauen haben, ist überraschend. Und dann als letztes haben wir uns die Direct Reports angeguckt. Das bezeichnet die Ebene direkt unter diesem Top-Management, also Direct Reports im Sinne von, die reportieren direkt an den Vorstand. Und da wiederum, finde ich, kann man fast auch positive Dinge draus ablesen, weil da ist die Gruppe der Top-Clubs anders. Also da ist auf 1 ist es Elversberg. Elversberg hat tatsächlich als einziger Club Parität auf diesen Positionen. Dann ist es Kaiserslautern. Etwas überraschend für mich, hatte ich nicht auf dem Zettel. Mhm. Und dann ist es der FC Bayern. Und das heißt, man hat da in dieser Gruppe wirklich 3 höchst unterschiedliche Clubs, die aber alle zeigen, dass es halt möglich ist, einen relevanten Anteil von Frauen in diese Position zu entwickeln. Und wie gesagt, man kann dementsprechend auch sagen, es gibt nicht die eine Blaupause dazu, wie man das verändert, aber es gibt schon Wege, wie einem das gelingen kann. Und man sieht, man hat sozusagen, egal nach welchem Leitclub man sich richtet, man findet einen. Na, ob man jetzt der kleine Underdog sein will oder der Traditionsclub oder der Branchenführer, es gibt Möglichkeiten, diese Zahlen zu erwirtschaften und also diese Zahlen zu erreichen. Und genau, jetzt nochmal zu St. Pauli. Die sind eindeutig in diesem Bericht das glänzende Beispiel.
Eine These, die man dann oft hört, ist aber, dass es gar nicht genügend Frauen gäbe, die solche Führungsposten anstreben, beziehungsweise wenn es zu einer Auswahl kommt, sei es, muss ja gar nicht beim Vorstand oder ganz hoher Ebene sein, sondern auch generell bei Fußballvereinen, dass der Pool an Frauen, über die man verfügen könnte, viel geringer ist als der an Männern. Also wenn 10 Stellen zu besetzen sind, dann bewerben sich da 80 Männer drauf und 3 Frauen, weil es überhaupt aus dem Kreis viel weniger Frauen gibt. Oder noch spezifischer vielleicht, wenn jetzt eine Trainerstelle oder Sportmanager, wo ja Frauen extrem wenig vertreten sind, zu besetzen ist, dass es auch gar nicht die Kandidatinnen in dem Fall gibt, die diese Qualifikation erfüllen. Was würdest du darauf antworten?
Dass es leider komplex ist. weil tatsächlich natürlich je sportnäher eine Stelle ist, umso herausfordernder wird es. Weil tatsächlich, also wenn man sich jetzt anguckt, TrainerInnen zum Beispiel, gab es ja in diesem Jahr auch die mit Sabrina Wittmann, die erste Trainerin eines Profiklubs bei Ingolstadt und davor ja doch bekannte Gespräche darüber, wie sie irgendwie jetzt den Trainerschein dafür, ob sie dafür berechtigt ist, den zu erwerben oder nicht. Das hat gezeigt, dass es immer nach wie vor noch ganze Lehrgänge gibt, in denen der DFB keine dieser Stellen an eine Frau vergeben hat. So, woran liegt das? Wie gesagt, A, Geld, B, dass das irgendwie nicht, dass die sich nicht so durchentwickeln in den großen Mengen wie jetzt tatsächlich Männer. Das heißt, wenn man ganz sportnah guckt, muss man sagen, da muss man tatsächlich noch sehr viel tun. Also die Eva zum Beispiel hat die Vorgabe gemacht, dass jeder Profilizenz-Lehrgang mindestens 10% Frauen haben sollte. Ne? Das heißt, man kann das unterstützen finanziell, man kann halt diese Talente, die man dann ja vielleicht schon mal in Nachwuchsleistungszentren auf Trainerinnenstellen sieht, fördern, zusammenziehen. Ne? Also es ist so, ich erinnere mich immer aus meinem früheren Job an den Menschen, der hier den HVV geleitet hat, die Hamburger Hochbahn geleitet hat, der immer sagte, wenn er mehr Busfahrerin will, dann setzt er nicht eine Busfahrerin auf so einen Hof, auf einen Betriebshof, sondern setzt er 5 Busfahrerinnen auf einen Betriebshof. Das ist schon auch eine wichtige Erkenntnis, dass wenn du nur eine Frau irgendwo in einen Raum setzt, dann wird das für die nach wie vor so sein, dass die Männer sie sehen und nicht denken, ein Trainer, eine Trainerin, sondern die denken, eine Frau. Mhm. Und das ist nicht wegzudiskutieren. Das heißt, die Mehrheit muss eigentlich auch was dafür tun, damit diese Minderheit eben ein Teil dieser Gruppe wird. Und das sind alles Dinge, wo ganz viele unterschiedliche AkteurInnen zusammenwirken müssen. Die Menschen, die diese Lehrgänge ausrichten, die Nachwuchsleistungszentren, wo man halt diese Talente sieht. In ganz vielen anderen Feldern aber ist es so, dass ja ein Fußballclub ist ein mittelständisches Unternehmen. Da gibt es sehr, sehr viele Jobs, die es auch anderswo vergleichbar gibt. Also ob es jetzt Marketing ist, ob es Buchhaltung ist, ob es der gesamte Bereich von juristischen Einschätzungen gibt, was ja total relevant ist. Alles Felder, in denen Frauen, wenn du dir Studienabschlüsse anguckst, mindestens 50%, wenn nicht mehr, erreichen. Wir haben uns ja hier auch für das Top-Management angeguckt, was ist eigentlich der Studienhintergrund von den Menschen im Top-Management. Und es ist nicht Sport. Also über 40% von den Bundesliga-Managern heute, also von den Vorständen, Geschäftsführern, haben wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund. Auch da Studienabschlüsse bei Frauen deutlich mehr. Das heißt, wir haben nicht ein Qualifikationsproblem. Wir haben dann, wie gesagt, bei diesem Frage von, wie können Fußballclubs attraktiv werden für Frauen, das eine Thema Sichtbarkeit. Es ist gut zu wissen, dass du in Fußballclubs schon Frauen vorfindest, dass du eben nicht die Einzige bist im Raum. Und das ist aber bei vielen Fußballclubs so. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie schon alle sichtbar machen. Also jetzt zum Beispiel Dortmund, die Frau, die für das Merchandising zuständig ist, 50 Millionen Umsatz in diesem Jahr. Eine Frau, ne, die leitet da irgendwie 120 Menschen. Also nicht unbedeutend, wenn man dran denkt, womit Fußballclubs ihr Geld verdienen. Ja. Ne? So, also das heißt, auch immer wieder zu sagen, wir wollen diese Talente, die wir vielleicht auch bisher nicht bekommen, und das eben sichtbar zu machen über eine andere Recruitment-Strategie, über andere Kommunikation, das sind alles Wege, die man bestreiten kann. Und dann ist vielleicht diese Pool-Frage nicht die entscheidende. Also, ne, wie viele Männer bewerben sich und wie viele Frauen bewerben sich, sondern was für Kandidaten wollen wir? Und da, wenn ich jetzt Bremen zum Beispiel zitiere, die das sehr stark im Moment fokussieren, zu sagen, wie bekommen wir nochmal andere Menschen? Das ist auch so, dass sie sagen, eigentlich konkurrieren wir auch gar nicht mit anderen Profiklubs, sondern wir konkurrieren mit dem Standort Bremen. Ne, da halt mit den anderen Unternehmen, und da müssen wir uns messen und da müssen wir uns in Konkurrenz setzen. Weil das, natürlich ist es so, wenn halt ein Club Champions League spielt, bekommt er mehr Bewerbungen. Das ist so, ja. Aber es bedeutet ja nicht, dass das die beste Personalstrategie ist. Ne? Es ist ja auch einfach keine. Man weiß ja bis auf sehr wenige Clubs nicht, dass man das auch im nächsten Jahr wieder tut.
Ihr sagt ja, der Fußball verschenkt sehr viel Potenzial, wenn er eine von Männern dominierte Gesellschaft bleibt. Was können Frauen dem Fußball geben? Wie verändert sich auch eine Führungskultur, sage ich mal, wenn in den Spitzengremien maßgeblich auch Frauen vertreten sind?
Also Sandra Schwedler sagt in dem Interview, wie gesagt, das ist ja sozusagen, hast du ja gesagt, schon 10 Jahre. Wenn sie sagt, wie hat sich jetzt diese Arbeit im Aufsichtsrat verändert, hat nicht gesagt, sozusagen, wir haben uns komplett verändert, aber bestimmte Themen gucken wir uns anders an. Mhm. Also sie gucken sich zum Beispiel solche Themen wie Führung an, wie Unternehmenskultur an. Mit diesen Dingen beschäftigt man sich mehr. Ich bin immer so, dass ich denke, diese Zahlen, warum diverse Führungsgremien besser funktionieren, die sind allgemein bekannt. Also gibt es viel McKinsey in dem Feld, die halt sagen, ne, divers zusammengesetzte Führungsgremien entscheiden tendenziell robuster, sind finanziell meistens smarter aufgestellt. Also ne, Frauen treffen weniger, also haben eine andere Risikoabschätzung. Ne, und das sind alles so Einzelmotive. Ich finde, man muss die immer alle, Einzelargumente, man muss die eigentlich alle immer nebeneinander legen. Auf der einen Seite dieses große gesellschaftliche Thema, zu sagen, ne, wie wir sagen immer, im Fußballstadion treffen sich alle, aber im Fußballmanagement dann nicht.
Mhm.
Why? So, das ist das eine. Und dann auf der anderen Seite, wenn wir uns die Herausforderungen angucken von Fußballclubs, dann sind die ja nicht völlig anders gelagert als die von anderen Unternehmen. Das heißt, wir haben auch da große Transformationsanforderungen, wir haben Digitalisierung, wir haben irgendwie auch eine Überalterung der Fanszene. Also man hat total viele Themen, für die man eventuell auch Berufsgruppen braucht, die man bisher nicht für den Fußball gewinnen konnte. Ne? Also so, und ich glaube, dann musst du wirklich schauen, wie bekommst du eine andere Zielgruppe rein, die zum Beispiel Erfahrung hat in diesem Feld von Transformation, in dem Feld von Nachhaltigkeit. Und da, also wenn ich nochmal auf Elversberg zurückkomme, die, wenn man sich das anguckt, die hatten nicht diese Champions League-Bewerbungen. Ne? Das heißt, die haben dann einfach, in Anführungsstrichen, nur nach der besten qualifizierten Person für diesen Job geguckt. Und deshalb, manchmal ist es auch gar nicht so viel Mythos dabei, sondern es ist einfach, wenn du zu anderen Auswahlmechanismen kommst, dann kommst du zu mehr Frauen.
Hm.
Du warst ja selber vor mehreren Jahren als Sportjournalistin tätig, hast da auch über Fußball berichtet. Sind dir ähnliche Situationen begegnet, wie dann auch später beispielsweise eurer Beirätin Claudia Neumann, oder wie war das damals für dich? Und hast du den Eindruck, das hat sich inzwischen schon ein bisschen verändert, und da kann man, glaube ich, auch wertend sagen, verbessert, der Umgang mit Frauen als Sportjournalisten?
Ja, man muss sagen, jetzt einmal Memory Lane herunter, dass ich ja wirklich mit Carsten zusammengearbeitet habe, und ich habe diese Berufseinstiegszeit, was es bei mir war, während des Studiums als Sportjournalistin zu arbeiten, als sehr freundlich und positiv in Erinnerung. Ne? Ich war von Menschen umgeben, die mich gefördert haben, die mir Möglichkeiten gegeben haben, unter anderem auch über Bundesliga-Fußball zu schreiben, ganz ehrlich. Ich glaube, dass es weniger Frauen gab, als es es heute gibt. Also ne, es gibt ja heute wirklich auch Spezialistinnen zum Beispiel für Fußball der Frauen, wo ich mir wünschen würde, dass auch mehr Medien dann auch wirklich solche Fachjournalistinnen sehen und sagen, okay, diese Kompetenz, die haben wir gar nicht, weil wir eben vor allem mit Männerfußball sozialisiert sind, dann geben wir denen auch eine Chance. Ich glaube, das hat sich alleine verbessert, mehr Frauen. Ich glaube, was sich nicht verbessert hat, ist mehr Frauen in Führungspositionen im Sportjournalismus. Ne, das ist, das gibt es ja auch Zahlen zu, das ist nach wie vor nicht berauschend. Ne? Also wo Sportredaktionen von Frauen geleitet werden, wirklich noch überschaubar. Und natürlich, ich glaube, haben sich Generationen natürlich dazwischen geschoben, die Dinge anders sehen. Also ich habe neulich nochmal erzählt, es gibt ja, weiß nicht, ob es das Produkt immer noch gibt, der Sportjournalist.
Mhm.
Von dem Verband der Sportjournalisten, und da gab es in der Zeit in den 90ern eine Kampagne, die hieß Frauenfahrer Freunde, und es handelte von den Personen, die man nicht auf einer Pressetribüne sehen wollte. Also das heißt...
sehen wollte oder sehen konnte?
Nee. Die, also das war halt explizit so ausgelegt. Ja. Also natürlich Frauen gleich Spielerfrauen. Mhm. Aber es setzte halt diese drei Fs nebeneinander, weil es halt klar war, sozusagen Pressetribünen haben Orte zu sein, an denen halt ernsthafte Journalisten ernsthaft berichten. Und diese drei Gruppen, wenn man die da in, ich weiß nicht, wie man Fahrer erkennt, wenn man diese drei Gruppen da häufiger vertreten sieht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass hier irgendwas nicht so gut läuft. Und alleine, dass das stattgefunden hat und dass da niemand gesagt hat, entschuldigt bitte, was macht ihr hier, ist ein Zeichen schon dafür, was das für eine andere Zeit war. Ne? Das glaube ich auf jeden Fall. Und bestimmte Dinge, muss man sagen, haben sich auch noch nicht geändert. Du hast ja Claudia Neumann angesprochen. Mhm. Jetzt ja seit diesem Jahr mit Rachel Hinas die erste Kommentatorin seit langem bei Sky. Jede von diesen Frauen, ob Christina Rann, Rachel Gassner, die anderen, die live kommentieren, haben es mit erheblichem Hass im Internet zu tun. Ne? Also das ist wirklich ein Thema, mit dem sich die Menschen beschäftigen sollten und es natürlich auch tun, die diese Frauen kommentieren lassen. Aber es ist auch ein Feld, woran man sieht, wie viel Aversion das noch auslösen kann, wenn in dieses Feld Männerfußball Frauen kommen und einen sehr sichtbaren Platz darin einnehmen.
Es gibt ja durchaus sehr viele junge Frauen, die Journalistin werden möchten. Das sehen wir auch hier bei uns. Wir haben sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen, die ein Volontariat machen. Von den jungen Frauen zieht es eigentlich kaum eine mal so richtig in den Sport. Also sie müssen dann oder dürfen auch ihre Station bei uns machen. Aber dann in den Sportjournalismus festzugehen, das klappt leider meistens oder ganz selten. Was hat dich damals gereizt? Wie gesagt, das war noch eine andere Zeit. Was hat dich am Sport so gereizt?
Also ich war leider nie so gut im Sport, wie du jetzt im Sportding warst. Ich habe mit Freude Handball gespielt und ich finde so, es gibt eine Studie von Ernst & Young, die heißt Why Your Next Leader Should Be a Female Athlete. So, ich glaube, dass tatsächlich Sport, wenn du ihn ausübst, dich auf ganz viele Art und Weise vorbereitet auf Dinge, die du dann später in deinem Job, mit denen du konfrontiert bist. Und ich glaube, es ist eine hervorragende Kraftressource für Frauen. Also mit Niederlagen umgehen, im Team arbeiten, Ziele zu formulieren und zu erreichen. Und das fand ich immer großartig, wenn ich da mit Sportlerinnen oder auch mit Sportlern gesprochen habe, weil das halt solche Kompetenzen sind, die sie einfach nur durch den Sport haben und wo du aber schon siehst, also Almut Schul zum Beispiel ist dafür ein wirklich exzellentes Beispiel. Die führt eigentlich in jeder Minute ihres Lebens auf dem Feld, aber auch daneben. Die ist in der Lage, so eine Gruppe geschlossen über die Straße zu bringen. Und das allein fand ich faszinierend. Und zum Schreiben muss man sagen, gibt es, finde ich, eigentlich nichts Besseres als Fußballspiele, weil sie dich ja fordern, etwas, was erstmal immer gleich wirkt, immer neu zu beschreiben. Insofern, ich fand es einen großartigen Start in dieses wundervolle Feld Journalismus, weil du halt trainierst, also richtig ein Training eigentlich erledigst, damit, dass du dich immer wieder mit einer Sache beschäftigst und immer wieder einen unterschiedlichen Blick darauf brauchst. Insofern fand ich das großartig und würde das unbedingt empfehlen.
Hört sich gut an.
Es ist halt gar nicht so einfach, immer wieder die Perspektive zu wechseln. Manchmal wird es natürlich auf dem Silbertablett serviert, aber wie du eben sagst, es gibt auch gewisse Muster, die sich dann wiederholen bei Fußballspielen. Um mal ein bisschen konkret aufs Fußballspielen einzugehen, darfst du in deiner Position als Geschäftsführerin eigentlich auch Sympathien für einen Fußballverein mitbringen? Und darfst du die öffentlich äußern, bei uns zum Beispiel?
Darf ich die öffentlich äußern? Ja. Ich glaube, also wir machen uns darüber immer lustig, dass ich jetzt, wie gesagt, mit Katja Kraus jemanden an meiner Seite habe, die natürlich sich ganz stark in Hamburg mit dem HSV verbindet. Und tatsächlich, ich gehe immer noch zu St. Pauli seit dieser Zeit, schreibe nicht mehr drüber, aber gucke es mir an, nicht mehr jedes Spiel, weil ich eine dieser Personen bin, die, glaube ich, zum unfassbaren Erleben der Menschen im Kartencenter eine Dauerkarte zurückgegeben haben. Wir hatten auch hier war es erstaunt. Wir hatten zwei und dann wurde unsere Tochter 6 und dann konnte man sich entscheiden, bekommt sie auch eine eigene Dauerkarte oder nicht, und sie interessierte sich einfach wirklich null dafür. Und dann haben wir gesagt, okay, dann reicht doch die eine. Was jetzt interessante Erfahrung, weil man das halt jedes Wochenende neu ausdiskutiert. Und ich jetzt aber zum Beispiel jetzt in dieses Wochenende das in einem zum ersten Mal seit langem in einer Bar sah und auch dachte, ach, ist auch nicht schlecht. Also man guckt ja sehr konzentriert, wenn man wirklich alleine in einer Bar sitzt und Fußball guckt. Das ist was anderes als im Stadion, wo man dann ja zwar das Fußballspiel guckt, aber auch noch 1000 andere Dinge sieht und wahrnimmt. Und insofern, ja, genau, das ist Sympathie auf jeden Fall.
Warst du allein in der Bar? Oder ich meine, normalerweise sind da auch viele Menschen drumherum. Auch viele Männer wahrscheinlich.
Tatsächlich waren da drei wirklich ältere Frauen, die so schlecht gelaunt waren. Das fand ich auch ganz toll, weil es war eben dieses von euch am Anfang besprochene 0-3. Und ich finde, man ist noch ein bisschen in dieser Haltung, in dieser Saison, dass man auch denkt, was darf man von ihnen erwarten? Muss man, wie milde muss man urteilen? Und dann hilft das ja auch, wenn dann dein Nebenan denkt, nee, ich muss jetzt gar nicht milde urteilen, sondern sie waren sehr, sehr empört. Das hat dann auch gedacht, okay, dann kann man das jetzt auch mal einfach nicht gut finden, was man da gesehen hat.
Ja, auf jeden Fall hast du dann ja auch die vergangene Saison, die erfolgreiche vergangene Saison inklusive des Aufstiegs miterlebt, teilweise dann eben auch im Stadion. Wie groß war die Sehnsucht bei dir, endlich wieder Bundesliga-Fußball am Millerntor zu erleben? Und glaubst du daran, dass das mehr als eine Saison lang möglich ist?
Interessante Frage. Bei dieser Zeit, die ich da hingehe, also haben Sie ja schon gesagt, 91, 92, erste Saison, das ist ja einfach die längste Beziehung in meinem Leben. So, deshalb habe ich da nicht einzelne sportliche Ziele, sondern ich nehme solche Saisons wie die letzte einfach eigentlich als großes Wunder wahr und habe ich da gesessen und gedacht, dass ich diesen Fußball in diesem Stadion sehe, kommt mir völlig unrealistisch vor, so, weil man halt ja auch 3 Jahre dritte Liga sind ja auch in dieser Zeit enthalten, ja. Also es ist ja eine Menge Saisons, wo man am Ende so ein Gefühl hatte von, na gut, ist vorbei. So insofern, wie gesagt, die drei alten Frauen hatten da schon eine härtere Ansicht als ich. Ich freue mich auf jeden Fall, bestimmte Clubs am Millerntor zu sehen, aber habe auch ein Gefühl von so ein immer noch ein bisschen anxious, was das mit einem Club machen kann, wenn er eben dann doch so einen harten Schnitt hat. Mhm. Ne? So, und das nehme ich im Moment jedenfalls noch so wahr. Ich nehme es als harten Schnitt wahr, den die noch nicht in allen Mannschaftsteilen so verarbeitet haben.
Bei allen Schnitten in gewisser Hinsicht bleibt sich der FC St. Pauli auch treu. Noch in diesem Monat soll jetzt was Besonderes beginnen, nämlich der Verkauf von Genossenschaftsanteilen, bei denen Fans ein kleines Stück des Millerntor-Stadions erwerben können. Wie bewertest du dieses doch wirklich spezielle Modell für Profifußball?
Ich glaube, das bewerte ich noch gar nicht, weil ich dafür noch nicht genügend weiß. Ich habe mir das dringend vorgenommen, mich damit zu beschäftigen. Ich bin, wie gesagt, durch die Arbeit an dem Jahresbericht erstmal jetzt viel besser informiert, als ich es noch vor einem Jahr war, was für unterschiedliche Organisationsformen es gibt. Auch, glaube ich, viel besser und viel tiefer informiert darüber, wie Geld in den Fußball kommt. Und ich glaube, Gedanken daran zu haben, zu sagen, gibt es auch andere Möglichkeiten, wie Geld in den Fußball kommt, das finde ich erstmal gut. Und darüber hinaus würde ich mich noch nicht für auskunftsfähig halten, um das zu beurteilen.
Okay, das heißt, du hast ja auch keine Überlegung gemacht, ob du selbst die 750 Euro plus Gebühren dir gönnst.
Ich bin kein Mitglied tatsächlich. Unsere Tochter spielt aber bei St. Pauli Handball. Insofern irgendwie dann schon. Ich habe ich tatsächlich noch nicht. Nee. Das,
also du musst ja nicht Mitglied sein. Also
das, ja, 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 absolut, ja, absolut. Stimmt, es gibt kein Vorkaufsrecht, nicht überall.
Ja, genau.
Ja.
Dann lass uns doch vielleicht mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Wir auch glauben, dass du da ein ganz gutes Gespür für hast, was passieren könnte. Glaubst du, so dieser Gigantismus im großen Fußball wird anhalten oder gibt es irgendwann eine Kehrtwende, dass sich Menschen abwenden? Und was wollt ihr denn mit eurer Initiative bis dahin oder in den kommenden Jahren erreicht haben?
Also das ist nicht so, dass sich die Initiative und einige der Menschen in der Initiative nochmal besonders nicht sich irgendwie in eine Position stellen im Sinne von, ne, dass das eine ist gut und das andere ist nicht gut. Ich glaube, ich habe ja vorhin gesagt, ne, diese drei Beispiele, Elversberg, Kaiserslautern, Bayern, zeigen auch, dass halt sehr unterschiedliche Organisationsformen im Fußball Fortschritte machen können, so wenn sie ein Managementziel haben. Ne? Und dieses Managementziel kann tatsächlich, ist unabhängig von, ist es ein Verein noch, ist es eine AG, ne? So das hängt damit nicht zusammen, sondern das hängt dann zum Teil damit zusammen, wie ist die Mitgliederzusammensetzung, interessieren die sich für diese Themen und wie setzen die? Und zum Teil halt von den handelnden Personen im Top. Und ich habe letzte Woche mit Nicole Kumpis gesprochen, der Präsidentin von Eintracht Braunschweig, einzige Präsidentin im deutschen Profifußball. Und die, finde ich, hat sehr eindrücklich erzählt, wie sie es eigentlich geschafft hat, in diesen, ne, jetzt ist sie 2 Jahre Präsidentin, Themen auch zu setzen. Und das ist alles im Dialogformat passiert. Ne? So, und das hat mich schon nachdrücklich beeindruckt, dass ich denke, ich glaube, das macht der Fußball oder machen nicht alle Profiklubs. Die haben zwar diese gigantischen Mitgliederzahlen, die steigen ne, und werden auch gerne präsentiert, aber halt sich so konzentriert zu gucken, wie bekomme ich es eigentlich hin, dass diese Menschen sich untereinander austauschen. Also der klassische Kurvenfan, männlich oder weiblich, das Mitglied, die Frau oder der Mann in dem Unternehmen, in der AG, Ehrenamtliche, Hauptamtliche. Ich glaube, das ist einfach, sind dicke Bretter. Und ich würde mir wünschen, dass sie aber mehr Menschen bohren, weil nur du dann eben auch hinbekommst, dass halt dein Verein insgesamt sagt, wir wollen das. Ne? Wir wollen jetzt diese Satzungsänderung, was ich, sie haben jetzt einen Vielfaltsbeauftragten zum Beispiel durchgesetzt. Ne? Das ist halt eben aber nicht gegen den Willen durchgesetzt, sondern gemeinsam entschieden, dass man das macht. Und das ist für mich ein Weg, den alle beschreiten könnten und den ich mir noch mehr wünschen würde.
Am kommenden Wochenende hat der FC St. Pauli ja spielfrei, also schauen wir schon mal auf den Freitag danach. Dann geht's zu Borussia Dortmund ins größte deutsche Stadion, das sicherlich auch wieder ausverkauft sein wird. Was kann die Mannschaft von St. Pauli da erreichen?
Oh. Ich glaube, fast würde ich die Frage an dich gerne weitergeben. Nein, man muss sagen, ich bin noch auch in dieser St. Pauli-Zeit mit meinem Freund Dirk Labs mal einen Dokumentarfilm gemacht über die vorletzte Bundesliga-Saison, also 2001. Und da haben sie auch in Dortmund gespielt. Und ich erinnere mich einfach an dieses, und wir durften, glaube ich, auch noch irgendwas Zeiten im Innenraum filmen. Und ich erinnere mich einfach an dieses Gefühl, in diesem Stadion zu sein. So. Und was für ein unfassbares Gefühl es sein muss, wenn du als Spieler in diesem Stadion bist. Und das eigentlich hoffe ich ein bisschen auch, wenn das naiv klingt, dass sie das auch genießen. Mhm. Weil das ist schon irgendwie ein ganz besonderer Ort im deutschen Fußball. Und dann, was sie da erreichen können, glaube ich, hängt schon auch davon ab, wie man dann mit diesen Energie, die man da hat, umgeht. Und ich glaube, da werden jetzt, ich habe es ja am Anfang gesagt, mit der Verletzung von Elias Saad, jetzt einfach die nächsten Wochen entscheidend sein, kriegt man das hin, dafür irgendeine Idee zu entwickeln. Ne? Aber es ein besonderer Tag wird es werden.
Ja. Ja. Besondere Zeit hast du uns hier auch geschenkt, war super interessant. Also vielen, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke, Julia. Und dann darf ich auch nochmal an Carsten abgeben. Am Anfang hast du gesagt, ich bin der reisefreudige Kollege, kommende Woche wirst du ein reisefreudiger Kollege sein, ne?
Genau, da geht's für mich nach Dortmund. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Ich kenne das Stadion auch ein bisschen, also das ist schon wieder viele Jahre her, aber ich freue mich wahnsinnig auf diese gelbe Wand, in der ja mehr Menschen stehen, als in manche anderen sogar Bundesliga-Stadien reinpassen. Also wenn ich an Kiel denke, da gehen 10.000 weniger rein, als allein an dieser auf dieser Südtribüne dort stehen. Ja, darauf freue ich mich sehr. Ich sage auch herzlichen Dank, liebe Julia. Das war, fand ich auch sehr, sehr interessant, was wir heute zu hören bekommen haben. Und allen, die diesen Millern-Talk gehört haben, den darf ich darauf hinweisen, dass er natürlich auch wie alle anderen Abendblatt-Podcasts zu abonnieren ist. Das heißt, dann werdet ihr immer sofort informiert, wenn die nächste Folge online geht. Und die wird es bei uns dann natürlich schon in der kommenden Woche dann direkt vor dem Spiel bei Borussia Dortmund geben. Bis dahin, tschüss und eine gute Zeit.
Vielen Dank und tschüss.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.